So, grüße euch alle zusammen. Nett, bei euch zu sein. Ich bin Hans-Peter Reuer, wisst ihr inzwischen schon. Und war interessante Berichte zu hören von CFI, höre ich ja öfter. Wir haben öfter Studenten auch bei uns, die dann mit CFI rausgehen und so weiter. Und so bin ich dankbar, hier sein zu dürfen. Der Vers für den heutigen Morgen ist ja aus Lukas 12. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Dieser Vers steht im Lukas 12 und im Zusammenhang sagt Jesus diesen Satz, da geht es über das Sorgen. Er wiederholt ein paar Mal in diesem Kapitel, dass wir uns nicht sorgen sollten für das Morgen, über unser Auskommen, über die Jahre unseres Lebens, nicht mal über unsere Körpergröße. Er sagt im Vers 22, er sprach zu seinen Jüngern, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder für den Leib, was ihr anziehen sollt. Im Vers 25 sagt er, wer von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen oder seiner Körpergröße eine Elle zusetzen? Nicht mal das können wir. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das schon nicht könnt, dann gebt mir doch das andere auch. Man kann sich fragen, was hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, sorget euch nicht um morgen. Ohne eine Doktorarbeit darüber geschrieben zu haben, glaube ich, dass Jesus damit Folgendes sagen will. Du sollst dich nicht um morgen sorgen. Es ist gar nicht so kompliziert. Und obwohl es nicht kompliziert ist, erschien mir dieser Vers immer unlogisch, sogar unverantwortlich. Weil ich denke mir, ich muss mich doch um morgen sorgen. Ich muss mir doch Gedanken machen über Zukunft, über meine Arbeit, über Familie, über Finanzen und so weiter. Und das ist eine interessante Sache, da müssen wir Christen jeden Tag eine Entscheidung treffen, nämlich: Wer ist Herr unseres Lebens? Entweder ich und meine Sorgen bestimmen den Tag oder die Worte und der Geist Jesu Christi bestimmen meinen Tag. Mein logischer Verstand, mein Instinkt sagt mir, du musst dich sorgen. Jesus Christus sagt, du musst dich nicht sorgen. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen, jeden Tag. Denn seht ihr, wenn Jesus nur gekommen wäre, uns logische Dinge zu sagen, da hätte er im Himmel bleiben können. Dazu haben wir die Schwaben. Jesus kam nicht, um uns logische Dinge zu sagen. Jesus kam, um uns in die Wahrheit zu führen. Und die Wahrheit ist wesentlich mehr, und die Wahrheit kann man nur durch Offenbarung erkennen, niemals durch logisches Denken alleine. Und darum, wenn wir in der Wahrheit leben wollen, brauchen wir die Offenbarung. Es genügt nicht logisches Denken. Erinnert euch, als ihr zum Glauben kamt. War es dein logischer Verstand? Nein, es war eine Offenbarung. Man erkennt plötzlich, Christus ist Herr. Wahrheit kann nur durch Offenbarung kommen. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, ich stehe vor der prinzipiellen Entscheidung, ob mein kleiner Verstand maßgebend ist oder Gottes Wort. Und ich habe mich eines Tages entschlossen, meinen Verstand unter Gottes Wort zu stellen. Und das gilt auch für das Sorgen. Du sagst vielleicht, ich muss mich sorgen, Jesus sagt, du musst dich nicht sorgen. Ein Grund, warum wir uns schwer tun damit, ist vielleicht der, weil wir Sorgen verwechseln mit Vorsorge oder Fürsorge. Natürlich müssen wir vorsorgen. Natürlich müssen wir fürsorgen, aber nicht sorgen. Vers 29 sagt es wunderschön. Jesus sagt, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und jetzt ist der schöne Satz. Und seid nicht in Unruhe. Sorgen ist, in Unruhe zu sein. Und falsches Sorgen erzeugt Unruhe und Unruhe erzeugt immer Angst. Und darum sagt Jesus, fürchtet euch nicht, du kleine Herde. Darum muss dieser Vers unbedingt im Zusammenhang gesehen werden, weil damit wir uns aufhören zu fürchten, müssen wir aufhören, uns zu sorgen. Und wir müssen anfangen, den Worten Jesu mehr zu glauben als meinem Instinkt. Ich bin Weltmeister im Sorgen. Ich könnte die Goldmedaille gewinnen. Die einzige Disziplin, wo ich das schaffen würde. Es fällt mir schwer, mich nicht zu sorgen, nicht unruhig zu werden. Und manchmal gebe ich sogar meine Sorgen ab an Jesus, aber ich werde trotzdem nicht ruhig. Nachts oft liege ich wach und es dreht sich ein Rad im Gehirn. Und das dreht sich immer wieder. Und die Sorgen werden viel größer, als die Probleme tatsächlich sind. Das ist übrigens der Grund, warum ich so viel über Sorgen predige. Weil ich mich selber dauernd sorge. Das ist eine meiner Schwachstellen. Wenn du wissen willst, was die Schwachstelle von deinem Pfarrer ist, hör ihm zu, was er dauernd predigt. Damit hat er ein Problem. Wie sollen wir mit Sorgen und Ängsten umgehen? Ich gebe euch 3 Punkte, das macht man so. Erstens, predige zu dir selbst. Etwas, das mir sehr geholfen hat, mit meinen Sorgen und Ängsten umzugehen, ist eine Praktik, die der König David immer wieder praktiziert hat. Und wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe, dann ist das etwas, das mir immer wieder hilft. König David hat das getan. Er hat sich gesorgt. Er hatte Angst. Und wir lesen im Psalm 41, Vers 6, da sagt David, er redet zu sich selbst, nicht zu Gott. Er sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Und warum bist du so unruhig in mir? Er predigt zu sich selbst. Psalm 116, Vers 7 sagt David, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und im 1. Samuel 30, Vers 6 lesen wir, David ermutigte sich selbst in dem Herrn. Wenn Sorgen, wenn Unruhe in dir aufkommt, wisst ihr, warum das so ist? Dann lassen wir zu, dass unser Unterbewusstsein zu uns redet. Ich bin passiv, ich liege im Bett und ich lasse das Unterbewusstsein immer wieder dasselbe wiederholen und meine Sorgen werden immer größer. Und seht ihr, Brüder, Schwestern, da müssen wir den Spieß umdrehen. Wir müssen das Schwert, das Wort Gottes in die Hand nehmen und wir müssen anfangen, zu uns selbst zu predigen. Und das tue ich oft. Ich predige zu mir selbst. Ich sage, Hans-Peter, was bist du so aufgelöst? Jesus hat doch gesagt, dass wir uns nicht sorgen müssen. Er ist fähig, das Problem zu lösen. Er ist die Wahrheit. Und darum kehre zurück zur Ruhe meiner Seele. Das mache ich oft. Und das hilft mir in meinen Sorgen. Übrigens, das war nicht nur die Praxis von David. Selbst Jesus hat gesagt in Lukas 4, Arzt, heile dich selbst. Sprich zu dir selbst, wenn du dich sorgst. Ein Grund, warum es so wichtig ist, zu uns selbst zu predigen, ist der, dass wir immer vergessen, wer Gott ist und was er gesagt hat. Vergesslichkeit ist eine Konsequenz der Sünde. Und dauernd vergessen wir die Zusagen Gottes, darum müssen wir uns selbst daran erinnern, uns selbst ermutigen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ermutige nicht nur dich selbst, indem du zu dir selbst predigst, sondern ermutige andere. Ein Grund dieses Treffens ist, andere zu ermutigen. Ein Grund, warum wir uns Sonntag zum Gottesdienst treffen, ist nicht, um was Neues zu hören, es gibt nichts Neues. Es geht darum, dass wir uns ermutigen als Christen. Auch heute hört ihr nichts Neues, von mir zumindest nicht. Und wenn was Neues ist, ist es meistens sowieso falsch. Der Prediger hat bereits gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. New Age is Old Age, ist sowieso nichts Neues. Und der Grund, warum wir trotzdem zusammenkommen, obwohl es nichts Neues gibt, ist, um uns gegenseitig zu ermutigen. Im Hebräer Kapitel 3, ich lese euch das vor, Verse 12 und 13, da lesen wir: Seht zu, Brüder, dass ihr nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wisst ihr, was geschieht, wenn wir uns nicht ermutigen gegenseitig? Unser Herz wird hart. Es ist immer dieselbe Konsequenz. Und wenn Unglaube und Angst unser Leben bestimmt, dann verhärtet sich unser Herz. Und liebe Brüder und Schwestern, das tut mir als Christ unter Christen oft sehr leid. Denn anstatt, dass sich Christen gegenseitig ermutigen, vergeuden wir Zeit und Energie, unsere Geschwister im Glauben zu entmutigen. Speziell im europäischen, deutschsprachigen Raum haben wir in christlichen Kreisen Aufholungsbedarf, was Ermutigung anbelangt. Unser Denken ist immer noch geprägt von der sogenannten Frankfurter Schule. Die Schwaben sind ja auch bekannt dafür. Nichts gesagt ist genug gelobt. Nichts gesagt ist genug gelobt. Das kann zwar schwäbisch oder österreichisch sein, aber biblisch ist es nicht. Das ist völlig falsch. Und solche Dinge müssen wir rausbringen. Wenn das in der Kultur drin ist, dann ist es eine falsche Kultur und dann müssen wir die Kultur ändern. Habe vor kurzem ein Zitat einer lieben Schwester bekommen aus Deutschland. Hat mich sehr gefreut. Ist von einer gewissen Celine, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ist egal. Sie hat mir geschrieben, hat mich sehr ermutigt. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir wären ohne sie. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Schweigen kann Sünde sein. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, wisst ihr, was wir lernen müssen zu tun? Hingehen und sagen, danke, das hast du gut gemacht. Wenn wir das versäumen, gibt es keine Ermutigung. Und wisst ihr, was dann in unseren Kirchen geschieht? Die Herzen verhärten sich. Und das erlebe ich fast jeden Sonntag in verschiedenen Kirchengemeinden. Das Schlimme dabei ist, wenn wir das praktizieren, glauben wir sogar noch geistlich zu sein. Und das Resultat ist immer dasselbe. Es ist Stagnation und wir nennen es Stabilität. Es ist Unbeweglichkeit und wir nennen es konservativ. Dickköpfigkeit und wir nennen es, wir sind Gott treu. Leblosigkeit und wir nennen es geduldiges Ausharren. Wisst ihr, von wem ich viel gelernt habe in Bezug auf Ermutigung? Von meinen nordamerikanischen Geschwistern. Unsere Geschwister in Nordamerika mögen viele Dinge sein, die ich nicht so schätze, aber das schätze ich an ihnen sehr. Die wissen, wie man sich ermutigt. Und das sollten wir von ihnen lernen. Unser Herr Jesus hat uns ermutigt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist okay. Das ist Ermutigung. Ein dritter Punkt noch, Vertrauen auf Gottes Güte und Liebe. Wenn wir uns Sorgen machen, Wenn Angst über uns kommt, dann hat das damit zu tun, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ist auch interessant, Jünger Jesu waren bereits damals in der Minderheit und die Jünger Jesu werden in der Minderheit bleiben. So sehr wir uns wünschen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist der Geist Jesu, so sehr wissen wir über den breiten und den schmalen Weg, so sehr wissen wir über die Tatsache der kleinen Herde. Und das Interessante ist dadurch, das Ermutigende, obwohl der dreieinige Gott weiß, wer sein Liebesgebot annimmt und wer es ablehnt, schüttet er täglich seine Liebe über alle Menschen aus. Jeden Tag, ohne Ausnahme. Obwohl Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, liebte er ihn bis zum Ende. Und Jesus hat uns gesagt, im Lukas Kapitel 6, da sagt er, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Er sagt dann weiter unten, liebt eure Feinde und tut Gutes, leid ohne etwas wieder zu erhoffen und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wisst ihr, warum Gott uns auffordert, warum Jesus Christus uns auffordert, unsere Feinde zu lieben? Aus einem ganz einfachen Grund, weil er seine Feinde liebt. Jesus würde nie etwas von dir fragen, wenn er es nicht selbst tun würde. Warum sagt Jesus, segnet die euch fluchen? Weil Jesus jene segnet, die ihn fluchen. Warum sagt Jesus, betet für die, die euch verfolgen? Weil er für die betet, die ihn verfolgen. In Vers 35 haben wir gelesen, denn er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Hast du das gewusst? Wenn du zurzeit mit einer undankbaren Gemeinde lebst, dann darfst du wissen, dass Gott gütig mit ihnen ist. Wenn du mit undankbaren Kindern lebst, darfst du wissen, Gott ist barmherzig mit ihnen. Und wenn du selbst einmal undankbar bist, darfst du wissen, Gott ist gütig zu dir. Gott ist nicht nur gütig zu den Dankbaren und den Gläubigen, er ist gütig zu den Undankbaren und den Bösen. Und wisst ihr was, das begeistert mich so, Christ zu sein. Das ist mein Gott. Jesus Christus ist nicht nur gut, er ist exzellent. Jesus Christus, die Worte Jesus sind nicht nur gut, sie sind die besten. Und darum, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ich bin gütig. Du brauchst keine Angst haben. Und obwohl ich sehr oft über den auferstandenen Jesus Christus predige, mit dem ich jeden Tag leben will, muss ich doch eins bekennen. Oft lebe ich so, als sei Jesus tot. Es gibt Tage in meinem Leben, ob Jesus leben lebt oder nicht leben würde, spielt keine Rolle. Ich rechne sowieso nicht mit ihm. Die Tage gibt's leider. Ich rechne überhaupt nicht mit dem Eingreifen Gottes in meinem Leben oder im Leben anderer. Ich erwarte nur noch solche Dinge, die ich selbst bewerkstelligen kann, sonst nichts. Und das nennt die Bibel Unglaube. Ich erwarte nichts oder nicht viel von Jesus. Theologisch glaube ich natürlich, dass er auferstanden ist und lebt. Aber im Alltag lebe ich, als sei er tot. Und das ist oft so ein Widerspruch. Ich habe vor kurzem etwas gelesen, ich lese es euch vor. Es heißt der Widerspruch des Christus. Jesus Christus widerspricht uns ständig in unserem Verständnis von Leben. Er nötigt uns dazu, unser Leben, so wie wir es verstehen, immer wieder neu zu definieren. Er begegnet uns genauso, wie er den Jüngern begegnet ist am Ostersonntag, am Tag seiner Auferstehung. Sie, die Jünger, waren nämlich diejenigen, die dem Tode geweiht waren. Jene, die Jesus überlebten, waren in Wirklichkeit die Toten. Er, der Tote, war tatsächlich der Lebendige. Darum sagte Jesus zu seinen Nachfolgern am Weg zum Kreuz: Männer, weint nicht für mich, ihr Frauen, weint nicht für mich, denn ich war niemals lebendiger, als ich es jetzt bin. Weint vielmehr für euch selbst und eure Kinder, weil ihr seid in Wahrheit die tote Generation. Nicht Christus ist tot, wenn wir Angst haben. Unser Glaube an den Auferstandenen ist tot, wenn wir Angst haben. Und darum brauchen wir Ermutigung. Uns ermutigen, auf Jesus zu schauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Denn der Glaube endet, wo die Sorgen beginnen, und die Sorgen enden, wo der Glaube beginnt. Das ist das Geheimnis des Christenlebens. Einer meiner Lieblingsverse im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7, wo Petrus sagt: All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich tue das oft ganz buchstäblich. Ich habe viele Sorgen, Leute kommen und geben mir noch ihre Sorgen, weil sie glauben, ich habe keine. Es ist oft auch interessant, Leute kommen ja zu einem und sie glauben, du kannst all ihre Probleme lösen. Sollst fast ihr Leben leben. Und ich sage, ich kann nicht mal meine eigenen lösen. Ich habe schon genug Probleme mit meinem. Und dann noch kommen sie und es ist gut so. Aber ich kann sie nicht tragen. Und was ich dann tue, ich gehe fast jeden Tag mit Jesus spazieren. Das ist so ein Ritual, das ich habe. Und ich genieße es. Dann nehme ich meine Sorgen buchstäblich und werf sie auf ihn. Nicht sanft übergeben, das steht nicht in der Bibel. Wirf sie auf ihn. All eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Und darum sagt Jesus: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Meine Last ist leicht. Hast du das gewusst? Die Last Jesu ist nicht schwer, sie ist leicht. Es ist unsere eigene Last, die schwer ist. Und die müssen wir auf Jesus werfen. Wir können sie nicht tragen, er kann sie tragen. Wir sind nicht gemacht für die Sorgen von morgen. Darum hat Jesus gesagt: Sorge dich nicht um morgen, du hast ja mit der heutigen Tag schon Plage genug. Wir sind nur gemacht, für den heutigen Tag zu sorgen. Für mehr sind wir nicht geschaffen. Seht ihr, eine Ameise kann ja unheimlich viel Gewicht tragen, wisst ihr das? Ich glaube, das 20-fache Körpergewicht, das wäre bei uns ein bisschen schwierig. Eine Ameise kann das. Aber wenn du mit deinem Fuß auf eine Ameise steigst, ist sie trotzdem zerquetscht und tot. Weil sie ist nur für das 20-fache gemacht. Und ein Mensch ist nur gemacht, die Sorgen von heute zu tragen, nicht von morgen. Wenn du ihm mehr gibst, dann wird er kaputt. Es ist eine ganz einfache Sache. Und Jesus hat gesagt: Ich lebe, gebt mir eure Sorgen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Mit anderen Worten, Jesus sagt: Es ist okay. Es ist okay. Kommt her zu mir. Ich möchte schließen mit einem Zitat von George Müller von Bristol. Viele von euch werden seine Bücher kennen. Er war ein Gebetskämpfer. Er hat für viele Waisenkinder gesorgt. Und da gibt es ein Zitat, das hat mir vor Jahren unheimlich imponiert und geholfen. Er sagte: Ein sicheres Zeichen von Sanftmut ist die absolute Ruhe, mit welcher wir den Hindernissen begegnen, die uns in den Weg gelegt werden. Wenn unser Wunsch allein darin besteht, den Willen Gottes zu erfüllen, werden Hindernisse keine Besorgnis in uns auslösen, sondern nur eine Vorfreude darüber, wie der heilige Gott diese Gelegenheiten aufgreift und wie er einschreiten wird. Wenn wir wirklich der Säule Gottes folgen, dann wird uns das Rote Meer keine Angst bereiten. Denn es dient nur dazu, die Kraft dessen zu offenbaren, der die Wasser aufstehen lässt zu einer Wand, während wir auf trockenem Boden dazwischen hindurchschreiten. Und dann sagt er diesen Satz: Ich hatte immer eine heimliche Genugtuung in den größten Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten. So weit bin ich noch nicht. Aber ich möchte dahin kommen, wo ich eine Genugtuung empfinde, wenn sich Schwierigkeiten vor mir aufbauen, weil ich dann zusehen kann: Herr, bin gespannt, was du diesmal tust. Ist dein Problem, nicht meins. Ich wollte die Menschen nie retten, war deine Idee. Und wenn du das mit mir tun willst, dann ist es deine Sache. Bin gespannt, wie du das Problem diesmal löst. Und ich wünsche mir, zu dieser Genugtuung zu kommen, wenn die größten Schwierigkeiten meines Lebens kommen. Und dasselbe wünsche ich euch. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir von Herzen danken für diesen wunderbaren Vers, für diese Ermutigung von dir, uns nicht zu fürchten, die kleine Herde. Denn es hat dir gefallen, uns das Reich zu geben. Jesus, danke, dass du ein Ermutiger bist, und ich bete, dass wir ermutiger werden, dass wir lernen, uns selbst zu ermutigen, indem wir lernen, zu uns selbst zu predigen, zu unserer Seele zu reden und nicht die Seele zu uns reden zu lassen. Und ich bete, dass wir lernen, andere zu ermutigen und dass wir auf dich schauen, den Auferstandenen, den lebendigen Gott, der durchaus in der Lage ist, unsere täglichen Probleme zu lösen, auf deine Art. Und in diesem Vertrauen wollen wir leben und sterben. In diesem Vertrauen wollen wir jeden Tag Schritt für Schritt weitergehen, im Wissen, du bist da. Und weil du da bist, weil du auferstanden bist, muss alles gut werden. Danke dafür. Amen.